ja, so ein bisschen Tradition geworden ist, so über die Jahre, beginnen wir den Sonntag mit, ja, ich glaube, du hattest es mal den technikpolitischen Frühschoppen genannt.
Den technikphilosophischen
Frühschoppen. Ja, so war ganz das. Genau. Ja. Und dafür begrüße ich hier Ayuvo, unseren, ja, unser residentes Urgestein-Philosoph, naja, nicht aus Dresden, aber aus der Ecke. Wir konnten ihn immer noch nicht abschütteln, er kommt immer wieder. Und wir hören uns sehr gern, was er zu sagen hat. Er hat heute Thomas Fricke dabei und es gibt Geschichten vom Widerstand. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es sich um Elektrotechnik handelt, sondern es geht um soziale Implikationen. Viel Spaß dabei.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, residentes Urgestein ist eine neue Wortschöpfung, die werde ich mir merken. Hauptvortragender Thomas ist noch mehr Urgestein als ich, aber das kann er gleich selber erzählen. Und ja, Widerstand und Widerstand hat was miteinander zu tun. Mein erster Widerstand fand in Polen statt 1981 und da hatte man immer so Sackhos an und da hatten wir immer so im Knopfloch so einen elektronischen Widerstand mit so bunten Ringen, weil das war auch in der polnischen Sprache dasselbe Wort und dann wusste man, Widerstand, ja. So, selbst der Ayuvo, damals TM-Podcast, Seabase, Hyperbandrauschen und wie hast du es nochmal genannt? Residentes Urgestein hier, genau. Mache zurzeit Management und Arbeitsklima in der IT, hab eine zweifelhafte Vergangenheit in so Rollen, die mit Weltgeschehen zu tun haben. Und vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten eigentlich haben wir beiden uns an Bord der Seabase überlegt, was gibt's eigentlich so an schon älteren Büchern, die irgendwie nicht in dieses Internet übertragen wurden oder nicht ins Deutsche übersetzt und alles Mögliche, die so, keine Ahnung, 30, 40 Jahre alt sind und für Nerds immer noch relevant? Und daraus sind so Themen geworden. Letztes Wochenende haben wir im Chaos über den Kollaps komplexer Systeme erzählt und heute erzählen wir Geschichten vom Widerstand. Geschichten, weil, der wissenschaftliche Anspruch in 50 Minuten ist so eine Sache. Thomas ist heutzutage so ein Kubernetes-Papst und macht so Public-Cloud-Security-Dinge, genau. Und war früher mal Physiker. Und ach, erzähl mal was von dir selbst.
Ja, und ich mache so Risikoanalysen für kritische Infrastruktur, die jetzt alles auf Kubernetes macht. Und versuche also irgendwie die Leute dazu zu bringen, dass sie sich wenigstens bewusst werden, dass sie was für Risiken sie ausgesetzt sind. Und dann haben wir einfach irgendwie überlegt, dass sowas brauchen wir auch und das müssten wir eigentlich auch auf vielleicht auf die politische Situation übertragen und also in völliger Selbstüberschätzung haben wir dann angefangen, uns in diese historischen Themen ganz tief reinzunörden und das eines dieser Ergebnisse bekommt ihr gleich zu hören.
Mhm. Genau, also heute geht es um Widerstand im weitesten Sinne, von dem so manche meinen, angesichts des Weltgeschehens könnte es doch mal aktuell sein, sich sowas zu überlegen und bei unserer Beschäftigung mit dem Thema sind wir drauf gekommen, was man dabei so beachten sollte. So eine schöne Folie, ja genau.
Der Widerstand, Genau. Genau, was ist Widerstand? Also wir sind ja nicht die Einzigen, die darüber nachdenken, was passiert, wenn im Falle einer faschistischen Machtübernahme teilweise oder ganz sich die politische Lage sehr unangenehm weiterentwickelt. Da gibt es also durchaus auch Leute, die schon darüber nachdenken, es gibt da immer mehrere Phasen vor dem Angriff oder vor der Machtübernahme, nach der Machtübernahme, was kann man machen, wenn man es nicht aufhalten kann. Und dann gibt es aber auch immer defensive und offensive Maßnahmen. Da gibt es überall Beispiele zu und es ist eigentlich, haben wir uns gedacht, angesagt, dass man mal drüber nachdenkt, was tut man denn da eigentlich, welchen Risiken setzt man sich aus, welchen Risiken sollte man sich nicht aussetzen, ohne sich darüber klar zu werden. Also wir wollen keine Helden. Mhm. Also Heldentum, das ist das, was hinterher rauskommt, wenn man irgendwas Planloses getan hat und es ist nicht schiefgegangen. Und das wollen wir eigentlich nicht propagieren. Und wir wollen eigentlich auch keine Demo-Aktionen, so dass also man irgendwie Signaling in die eigene Bubble macht, aber ansonsten nichts bewirkt.
Genau. Und es ist auch ein bisschen auch so gemünzt so auf unser einen, so unser, wie soll ich sagen, unsere Daseinsform und das, was wir können und nicht können und die Art von Netzwerken, die wir so haben.
Genau. So, wir sind nicht die Einzigen. Also es gibt schon ein Buch von Arne Semsrott, Machtübernahme. Da plant er eigentlich oder da sagt er eigentlich alles, was man tun muss, solange das noch nicht stattgefunden hat. Also er beschäftigt sich eigentlich nicht wirklich direkt mit der Machtübernahme. Da gucken wir jetzt in die historischen Quellen. Und ja, es gibt also auch nicht wirklich die Maßnahmen, was machen wir, wenn es schiefgegangen ist, sondern da müssen wir dann an unseren Beispielen orientieren, die das also schon mal durchexerziert haben. Gut, gehen wir weiter. So, und jetzt hier einer der Klassiker vom CIA aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Simple Sabotage Field Manual, also das einfache Sabotage-Feldmanual.
Seit Jahrzehnten ein Bestseller in Nerdkreisen, gibt es auch in der deutschen Übersetzung, ist aber meistens im Original, ist übrigens downloadbar von der offiziellen CIA-Webseite, also benutzt VPN, cia.gov. GOV. Und ja, da wird so beschrieben, wie soll ich sagen, einer meiner Highlights ist, denk an den schlechtesten Chef, den du jemals gehabt hast und benimm dich wie dieser. Also da geht's so ein bisschen so um passiven Widerstand in besetzten Ländern oder auch in Deutschland selber und so ein paar praktische Anweisungen. Ich weiß, als der Ukraine-Krieg ausbrach vor 3 Jahren, da waren hier auf den Datenspuren über irgendwelche Anarchisten hinweg Vertreter der weißrussischen Eisenbahnpartisanen. Und die haben mich sehr stark daran erinnert. Das waren so die Leute, die in den Loks immer zu wenig Öl nachfüllen und so immer noch mal nachfragen und falsche Zahlen in Fahrpläne schreiben und sowas.
So. Genau, also so einfache Dinge, die einem im Alltag immer passieren können. Wir haben tatsächlich die Ausgabe von Gutenberg, CA, verlinkt. Die ist also CIA-frei. Ihr könnt natürlich auch direkt beim CIA nachgucken.
Genau. Also im Vortragsprogramm kann man die Folien runterladen und die Folien haben anklickbare Links. Vielleicht nochmal als.
Genau. Also hier, wenn ihr das anklickt, kommt ihr auf die Gutenberg-Ausgabe davon. Ja, und da steht es also wirklich drin, wie Ayuvo gesagt hat, stellt euch den schlechtesten Chef vor. Ne? Der hat inkompetente Mitarbeiter befördert, die Kompetenten rausgeschmissen und dann versucht, die Arbeitsgruppen, die ihr einsetzt, so groß und langsam wie möglich zu machen.
Genau, und hält jede Menge Meetings ab, die eine E-Mail hätten sein können und so weiter.
Und so weiter. Und dann kam letzte Woche, also da konnte ich nicht widerstehen.
Ja, genau.
Da kam also das und da haben wir das einfach mal gegengecheckt. Ja, jetzt ist die Frage, sind wir schon im Widerstand und wenn ja, wogegen? Das ist, ich weiß nicht, ob er wirklich ein schlechter Chef ist, aber also mindestens 4 von diesen 5 Kriterien, die da genannt werden, werden in dem Spiegelartikel, der hier auch verlinkt ist, leider hinter Paywall, aber ihr wisst ja, wie man mit Paywalls umgeht, es ist verlinkt und ja, bürokratischer Widerstand ist also das Erste, was einem einfällt. Also wirklich die Bürokratie zum Widerstand nutzen.
Genau. Also manche brauchen gar nichts zu machen. Wenn einer von euch im Management der Deutschen Bahn arbeitet, kann er einfach so weitermachen.
Also es ist, einfach nichts mehr verbessern. Das ist dann wirklich so. Ihr habt vielleicht Familie, ihr könnt kein wirkliches Risiko eingehen, ihr wisst nicht, wie man Bomben baut oder wie man richtig Sabotage macht. Aber das ist das, was ihr im täglichen Leben machen könnt und es müsst halt sehen, dass ihr nicht dabei erwischt werdet. Und da gibt es einige Tipps vom
Bossing, Hausmeistern, also alles, was so einem das Leben erschwert.
Genau, also da gibt es tatsächlich Dinge aus dem CIA-Handbuch. Ne? Also stellt euch dumm, sorgt dafür, wenn irgendwas schief geht, dass viele Leute wirklich verdächtig sein können. Macht, was das CIA aber auch sagt, macht eine Risikoabschätzung. Wenn ihr also irgendeine Aktion plant, plant auch ein, dass sie schief geht, weil das ist schlecht für das Image. Wenn der Widerstand also ein schlechtes Image hat, dann ist er auch weniger erfolgreich. So, Dummheit vortäuschen, also niemand kann euch Dummheit vorwerfen, man kann sich wirklich so dumm wie möglich stellen, Ignoranz, Übervorsicht, und was da drin auch steht, wenn Sabotage an Anlagen, sorgt dafür, dass es wirklich die Leute betrifft, die ihr treffen wollt und nicht die Allgemeinheit, also bitte nicht irgendwelche Strommasten abfackeln und dann ist ganz Berlin oder ein Stadtteil von Berlin
ganz
ein paar Tage und dann müssen Altenheime evakuiert werden. Das macht schlechte Presse. Damit kriegt ihr keine neuen Anhänger im Widerstand. Also ihr müsst auch sehen, die Wirkungen dieser Aktionen müssen auch so ausgerichtet sein, dass ihr am Ende mehr Unterstützung bekommt.
Ja, genau. Das kann ja auch mal, wie soll ich sagen, Schabernack sein, so alternative Inhalte auf populären Webseiten oder so.
Ja, also das ist ein, sagen nicht wir, das sagt die CIA. Also das ist definitiv etwas, was
haben sich das lang genug überlegt und jahrzehntelang der öffentlichen Kritik ausgesetzt, ja.
Genau. Mhm. Und da gibt es natürlich auch weitere Sachen, also Sabotage von Treibstoff, also der Klassiker, einfach in den Tank pinkeln. Mein absoluter Favorit war Schwämme in Klopapier einwickeln und in die Toilette spülen, weil das Klopapier löst sich sehr schnell auf und dann an der Stelle, wo das Rohr auch schon etwas größer ist, blockiert der Schwamm dann alles. Es ist eklig.
Ja, genau.
Ja, aber einfach low profile, schlecht nachzuweisen und
also ja. Verzögern von Post muss man sich dann wohl heute elektronisch vorstellen, oder? Weil ich meine, die physische, unsere Chaospost ist ja schneller als die normale. Also.
Genau. Oder Fehlbestellungen braucht ja auch nicht mehr viel zu tun. Die KI ersetzt Postleitzahlen, das ist meiner Frau passiert. Mhm. Dann in Berlin durch 12345. Sie hat wohl das Passwortfeld erwischt.
Genau.
Und die inzwischen stabile Ergänzung von Adressen oder Adressverifizierung durch KI fängt wieder komplett von vorne an. Also ihr kriegt sehr einfach random Adressen, wenn ihr vorschlagt, lass uns doch das Adressfeld mit KI vervollständigen.
Also wir könnten auch die KI mit falschen Postleitzahlen fluten.
Das ist so tief brauchen wir gar nicht zu gehen.
Okay, viel zu viel Arbeit.
Wenn wir das aktualisieren, was können wir heute alles tun? Wir haben ein System, wo Subunternehmer für Dinge verantwortlich sind, die eigentlich kritische Infrastruktur sind. Niemand kann euch übel nehmen, wenn ihr es nicht schafft, eure Server abzusichern. Also CI/CD-Pipelines sind kompliziert. Wenn ich in Cloud-Accounts das erste Mal reingucke, das mache ich natürlich mit Tools, dann finden wir üblicherweise so 1400 Sicherheitslücken. Die kann man von Hand tatsächlich wirklich schwer schließen. Also fühlt euch berufen, einfach, ja, dann nehmt ihr einfach mehr Cloud und Cloud Security, niemand kann euch einen Vorwurf machen, wenn die Cloud Security schief geht.
Ja, Aktualisierung vergessen. Also eigentlich alles das, was jetzt schon viel passiert. Eigentlich müssten uns so die Sicherheitsberater dann noch so Unsicherheit beraten.
Genau, ihr könnt also die Leute, die von euch Sicherheit machen, müssen einfach das jetzt mal im Kopf umdrehen. Das ist so wie früher, die Beatles-Schallplatten rückwärts abzuspielen und die satanischen Verse anzuhören, die da drauf sind. Man kann den BSI-Grundschutz tatsächlich auch rückwärts lesen. So, was soll ich tun, damit Leute da reinkommen? Mhm. Das wäre also das, was man so ohne große Probleme so
als gemeiner Nerd
aktualisieren kann. Und niemand kann, wie gesagt, niemand kann euch vorwerfen, dass ihr unter Zeitdruck einen Server nicht absichern könnt. Das ist.
Und angesichts des Zustands der Datenbank von Sicherheitsbehörden sowieso nicht.
Ja. Also das ist tatsächlich, wäre heute die Aktualisierung Widerstand 2.0. Ja, gut.
Oh, der historische Plan. Also wir haben uns so überlegt, es ist zwar überhaupt nicht übertragbar, ne, aber so mit der im Nachhinein am heroisierteste Widerstand ist so der im besetzten Frankreich. Gut, es gab natürlich auch diese ganzen sowjetischen Nachkriegsfilme so von 6 Stunden Länge und so. Leute, die im Osten aufgewachsen sind, erinnern sich. Aber die hatten nur mit Realität noch weniger zu tun. Aber es gibt so aus dem Westen, vor allem eben aus Frankreich, mit viel über mit Zeitverzug übersetzt, so allerlei Bücher, was denn so alles passiert sei, nachdem man sich mal so sortiert hat. Also in Frankreich hat das auch so bis 1943 gedauert, bis dann endlich mal irgendwas passiert ist. Und ja, da wurde auch alles falsch gemacht, was man so falsch machen kann. Und es gibt auch viele Beispiele von Dingen, die man besser sein lassen sollte. Und natürlich ist die Situation eine andere, das muss man auch klar sehen. Wahrscheinlich hat im Moment niemand Lust, irgendwie hier ein Besatzungsregime zu errichten, aber es könnte ja sowas Ähnliches passieren.
Ja, also die Maßnahmen sind auch übertragbar, wenn jetzt eure Regierung, also wir müssten eigentlich gucken, auch auf den Widerstand im Deutschen Reich Er war aber nicht so erfolgreich. Es gibt punktuelle Sachen, da sind wirklich Heldentaten passiert, aber 20. Juli erfolgreich war oder irgendwie sowas, das ist eigentlich auch eine konstruierte Erzählung.
Ja. Das, so war das in Frankreich halt auch, ne? Also das dauert ja auch eine ganze Weile, bis da so drüber gesprochen wurde, aber natürlich haben mindestens die Hälfte der Franzosen das gar nicht mal so schlecht gefunden, was dann so ab 1940 in ihrem Land so geschah. Und so wird das natürlich überall sein. Also auch Leute aus unserem Netzwerk, die hier sitzen, werden sich möglicherweise überlegen, vielleicht ist das ja doch gar nicht so schlecht mit ein bisschen, was weiß ich was, ein bisschen mehr Ordnung und ne, so.
Genau, wenn mal einer aufräumt. Nein, also hier haben wir ein Buch von Claude Chambon, der war also ein Mitglied des Marquis. Wir werden noch erklären, was das Wort bedeutet. Der hat dann später als Journalist für die AFP gearbeitet, also die Agence France-Presse, die französische Presseagentur, war im Ministerium für Informationen, das auch manchmal Ministerium für Propaganda hieß. Hier habe ich zwei Daten vertauscht, es gibt also ein Original. Es hat, sagen wir mal so, moderate Varianten von Heroismus, also es ist nicht so heroisch, wie das andere später gemacht haben. Oder wenn ihr die Filme aus der über die Zeit guckt, die Filme aus der Zeit, ist ja schwer. Dann ordnet er das eigentlich schon brauchbar ein. Und weil er halt selber im Widerstand war, ist das eigentlich relativ glaubwürdig von den Fakten her.
Mhm. Wir extrahieren das mal ein bisschen.
Genau, wir extrahieren das. So, Vorgeschichte Zweiter Weltkrieg. Das ist eigentlich Verrat.
Wir haben eigentlich zwei Dinge, die man heute gern vergisst, ne? So auch wenn man so hört, was die Russen uns heute so erzählen. Aber ja.
Ja, ist Verrat, genau. Spanien gab es den spanischen Bürgerkrieg, die Demokraten gegen die Faschisten und die anderen demokratischen Staaten, außer, muss man sagen, Mexiko, sind den Demokraten nicht zu Hilfe gekommen.
Stimmt. Und was da so alles passiert ist und warum unter anderem das Ganze für die Republikaner oder Demokraten verloren ging, das hat George Orwell verarbeitet. George Orwell schrieb 1948 den berühmten Roman 1984 und er verarbeitet da seine Erfahrungen aus dem spanischen Bürgerkrieg und dem Tun des sowjetischen Geheimdienstes dort.
Genau.
Also, daher kommt das.
Ja, er ist da irgendwie für eine sozialistische Fraktion in den Bürgerkrieg gegangen und hat dann hinterher vor Ort gemerkt, dass eigentlich die Stalinisten versucht haben, seine Leute zu liquidieren.
Also genau.
Das ist einer der Punkte des Verrats. Die autoritären Linken haben dann wirklich angefangen, erstmal in den eigenen Reihen aufzuräumen, in Anführungszeichen, und dann kamen erst die Faschisten als eine Reihe.
Und dann kam der Hitler-Stalin-Pakt und dann war das in Spanien auch vorbei.
Ja, genau. Und dann Hitler-Stalin-Pakt hatte dann massive Auswirkungen auf Polen, weil alle haben irgendwie tolle Garantien für Polen abgegeben, haben aber in ihrer Naivität nicht gedacht, dass die Nazis und Stalin sich einigen können und haben dann mit diesen großartigen Garantien auf einmal festgestellt, oh, die Nazis sind auch in Polen einmarschiert, die Sowjets sind auch in Polen einmarschiert, aber wir haben keine Grenze, wir können die ja gar nicht bekämpfen. Die Franzosen haben tatsächlich am 4. September noch Verträge unterzeichnet, als Beispiel, also drei Tage nach dem Kriegsbeginn, um Polen zu unterstützen, haben aber nichts gemacht. Also es passierte, nachdem also Polen an die Nazis und an die Sowjets gefallen ist, eigentlich mal 8 Monate lang so gut wie gar nichts.
Ja. Mir wurden diese Storys noch erzählt. Ich habe eben einleitend erzählt, eine meiner ersten, wie soll ich sagen, politischen Aktivitäten als sehr junger Mensch war, Solidarność in Polen zu unterstützen. Und da durfte man natürlich nicht im Hotel wohnen oder so. Und ich wohnte immer bei irgendwelchen alten Rentnern, weil die noch gut Deutsch konnten. Einige sagten auch, Mensch, du bist der erste Deutsche seit 45, mit dem ich Deutsch rede. Und die hatten natürlich diese Storys noch drauf, was da passiert ist. Und die waren natürlich auch völlig konsterniert. Und das ging auch quer durch Familien durch. Ob das jetzt gut sei, sich zu wehren oder ob die Sowjets oder ob Hitler-Deutschland vielleicht irgendwie besser sei, das musste sich erstmal aussortieren.
Genau, also die Situation war völlig unübersichtlich. Also wirklich, man denkt, man hat Verbündete und so die französischen Kommunisten waren natürlich auch mit den Sowjets sehr eng. Und auf einmal waren sie auf Seite der Nazis. Und für die Franzosen heißt das eigentlich, sie hatten drei faschistische Parteien und die Kommunisten. Das sind alles Feinde auf einmal. Und das muss man auch erstmal verdauen im Widerstand.
Genau. Also rechnet damit, dass wenn sich dramatisch Dinge ändern, in welcher Form auch immer, dass eure Mitmenschen durchaus sehr verwirrt sein werden und sehr unterschiedliche und zum Teil sehr unlogische oder fragwürdige Schlüsse aus all dem ziehen, was um sie herum passiert.
Genau. Also das ist so ein Thema. Wir haben dann auch nach diesen Sachen, die Folie haben wir nicht gemacht, gab es dann auch 8 Monate im Wesentlichen kaum Kampfhandlungen.
Achso, du meinst den sogenannten Sitzkrieg.
Der Sitzkrieg.
Ja, also genau, der Beginn des Krieges zwischen Deutschland und Frankreich sah so aus, dass die Franzosen irgendwie ein paar Dörfer im Saarland besetzt haben und man hat sich täglich so ein bisschen beschossen, aber ansonsten passierte erstmal nichts. So bis zum Frühjahr 1940. Weil offensichtlich auch da niemand so richtig wusste, was machen wir denn jetzt? Und auch in Frankreich war man sich sehr, sehr, sehr uneinig.
Ja, und es waren auf beiden Seiten 100 Divisionen. Die Franzosen hatten ihre Maginot-Linie, die Deutschen den Westwall. Und dann gab es auch so die in Frankreich richtige Auseinandersetzung, was sollen wir tun? Sie hatten sich eigentlich dazu verpflichtet, Polen offensiv zu unterstützen. Und dann haben sie es einfach nicht gemacht. Und die Soldaten waren natürlich auch so, dass sie keine Lust auf Krieg hatten. Keiner hat Lust auf Krieg, wenn er wirklich an der Front steht. Das ist immer so eine Sache, wo die Generäle dann irgendwelche Leute zu Helden werden lassen und dann nach dem Tod darüber reden. Aber die Generäle hatten dann relativ gute Zeit. Die haben sich französische Spitzenköche an die Front kommen lassen, haben dann also Bankette vom Feinsten veranstaltet und das ging so bis Mai, bis die Deutschen sich dann im Osten so eingerichtet hatten, dass sie die 100 Divisionen, die sie da eingesetzt haben, nicht mehr brauchten. Die haben sie dann über die Autobahnen, die dann relativ frisch eingerichtet waren, über die Eisenbahnen in den Westen gefahren und dann haben sie Frankreich angegriffen und waren in 6 Wochen komplett erfolgreich.
Ja, mit einem ziemlich risikoreichen Plan, mit dem so keiner gerechnet hat. Vielleicht auch noch was zur Vorgeschichte. Das haben mir alte Franzosen auch erzählt, also als 1939 der Zweite Weltkrieg an der Front ausbrach, wohlgemerkt, ne, die Sowjetunion und das Deutsche Reich hatten das, was später der Zweite Weltkrieg genannt werden würde, gemeinsam angefangen. Das ist auch so eine Geschichte, über die man dann anschließend lange Zeit nicht sprach. Da gab es in Frankreich 3 Jahre lang schon übelste politische Wirren von 36 bis 39, sodass auch keiner mehr wirklich Bock hatte. Also es erinnerte mich so an die Erzählung meines eigenen Großvaters. Also wir sind so die Generation, die in der Schule gefragt wurden, so im Westen. Also wir sollten nochmal unsere Großeltern fragen, was die denn zu historischen Daten 33, 45 sonst wie getan hätten. Und mein Opa sagte ganz deutlich so, naja, 1933, das wusste ja auch nicht mehr, was dann passieren würde. Aber so viel war mal sicher. Also wir würden heute sagen, das ist passiert, weil keiner mehr Bock hatte. Also er hat immer brav demokratisch gewählt und so und sich engagiert und sonst wie, aber er sagt, nee, im Frühjahr 1933 hatten 2/3 meiner Kumpels die Schnauze voll. Und so eine Stimmung herrschte auch in Frankreich und so kam es dann halt. Aber blätter mal weiter, wir müssen auf die Zeit achten, fürchte ich.
Ja, genau, also jetzt der Krieg hat richtig angefangen für Frankreich. Westfeldzug, 10. Mai bis 25. Juni. Die Benelux-Staaten und Norwegen wurden gleich miterobert. Das war also eine größere Aktion, das war relativ brutal. Es war eine vollständige Niederlage der Franzosen. Die britischen Expeditionstruppen, die sie immerhin geschickt haben, waren nicht wirklich im Einsatz. Die wurden dann über den Kirken in wirklich heldenhaften Evokationen evakuiert.
Das ist verfilmt.
Ja, ne? Die Filme sind übrigens alle falsch, weil zum Beispiel die Beteiligung der Leute aus den Kolonien wird da nicht gesagt. Britannien war ein relativ brutales Kolonialreich, das hat sich auch in der Armee abgebildet, nicht aber in diesem Film über die Kirchen.
Nee, genau. Also auch da wieder so alte Franzosen, die ich noch getroffen habe, die sagten, also erstmal aus Paris sind viele gerade gut bürgerliche Leute Hals über Kopf geflohen, weil sie furchtbare Angst hatten vor der Rache der Deutschen, die man ja nach dem Ersten Weltkrieg nun schäbigst behandelt hat und dachte, oh Gott, die werden uns alle, keine Ahnung was, unsere Babys essen, sonst nicht was. Und sind also ziemlich planlos geflohen und kehrten dann so langsam wieder zurück, nachdem sich rausstellt, es passiert erstmal nichts und dann musste sich das Ganze sortieren. Ja, so, das passiert halt manchmal nach plötzlichen Änderungen der Umweltsituation.
Genau, also die Lage nach der Niederlage Frankreichs ist so, eigentlich ist nur noch Großbritannien mit Deutschland im Krieg.
Mhm.
Und
Deutschland, alle anderen sortieren sich. Und Frankreich wurde auch sortiert. Blende mal die Karte ein.
Genau. Das ist die Teilung Frankreichs. Mhm. Wir haben hier zwei Zonen, die besetzte Zone und die freie Zone, wo das Vichy-Regime herrschte.
Genau, also Vichy, so die Kollaborateure, die so meinten, na, so schlimm ist das vielleicht alles nicht. Und das war ja in Frankreich bisher auch alles nicht so gut. Und ja, also wie soll man sich das vorstellen? Als wenn so unsere Rechtspopulisten irgendwie so in einem Teil Deutschlands so qua Genehmigung der Kriegsgewinnler mal so machen können, was sie wollen. Und die haben auch gegen ihre politischen Gegner auf der Linken ziemlich die Sau rausgelassen. Also der Witz war, dass man als linker Franzose eventuell unter deutscher Besatzung besser dran war als in der sogenannten freien Zone.
Hm. Genau. Und was man hier aber auch sieht, die freie Zone hatte drei Grenzen zur Schweiz, nach Italien und zu Spanien, wo man einfach denkt, ja, Italien, Spanien, faschistische Nationen. Aber diese Grenzen wurden dann später vom Widerstand sehr gut eingesetzt, einfach indem sie die Leute darüber rausgebracht haben.
Mhm.
Gleichzeitig bilden sich Exilregierungen. Für Frankreich ist es de Gaulle in London,
mhm,
und eine polnische Exilregierung ebenfalls in London.
Mhm.
Die französische Armee wurde nach einigen Scharmützeln den Briten übergeben.
Mhm.
Und das ist also die Lage. Also im Grunde für einen normalen demokratischen Franzosen war das also so ziemlich die dunkelste Zeit. Also
war eine Zeit großer Desorientierung. Darum dauerte es, wie gesagt, so gute 2 Jahre, bis mal Leute so mit System meinten, okay, erstens, gegen wen sind wir hier eigentlich und mit welchen Mitteln und wer hilft uns eigentlich?
Genau. Und mhm, das hier ist so die Flagge des Vichy-Regimes. Arbeit, Familie, Vaterland.
Ah, stimmt, stand auf den Münzen drauf.
Ja, ja. Das war aber vorher eine französische faschistische Partei. Die hatten also mehrere, auch, also drei große, viele kleinere. Und man war natürlich auch, eigentlich war man gegen den Bolschewismus, aber der war ja gerade mit den Deutschen verbündet. Also das war irgendwie eine absolut schwierige Zeit. Ne? Es gab erste Zeichen von Widerstand.
Ja.
Das war aber total unkoordiniert und vollkommen ineffektiv.
Mhm.
Und das wurde dann vom Vichy-Regime so gesagt, wenn du also irgendwelche Attentate machst, das ist unritterlich, weil sie hatten immer noch so diese Idee vom ritterlichen Kampf.
Mhm.
Was an so einer Besetzung ritterlich sein soll.
Ja, das wurde natürlich auch inszeniert, wurden natürlich ikonische Bilder gemacht. Also der Staatschef dieses Kollaborationsregimes, der Marshal Pétain, das war ein uralter Mann, der im Ersten Weltkrieg irgendwie heldenhaft Dinge getan hatte. Hitler kam nach Frankreich und verbeugte sich vor dem Mann und zollte ihm Respekt und so und dachte, naja, dann wir werden schon so zurechtkommen. Das war natürlich inszeniert und damit war dann klar, ja, der wird das alles irgendwie richten. Und das hat ja auch funktioniert. Also die französische Industrie arbeitete dann halt fleißigst für den deutschen War Effort sozusagen und das klappte erstmal ganz gut.
Das klappte ganz gut. Es gab also Kollaboration, mhm, von den Parteien. Das war also die politische Kollaboration.
Mhm.
Es gab auch erzwungene private Kollaboration. Also nicht alle Kollaborateure haben das freiwillig gemacht, einfach, mhm, um ihre Familie
genau
zu erhalten und um ihre, vielleicht, mhm, ihre Firma und vielleicht auch noch um Leute rauszubringen.
Genau.
Aber auch das war komplett unübersichtlich.
Mhm.
Gehen wir mal weiter. So, und der Wendepunkt beginnt eigentlich mit dem größten Fehler, den die Deutschen Gott sei Dank gemacht haben, nämlich dem Überfall auf die Sowjetunion.
Mhm.
Weil jetzt war die französische Kommunistische Partei dann nach einigem Durchatmen auf der Seite des Widerstandes. Und die französischen Kommunisten hatten den Vorteil, dass sie relativ gut organisiert waren. Die hatten also wirklich aktive Untergrundprozesse, organisierte Gruppen, haben allerdings de Gaulle und England so als Mitkriegstreiber inszeniert. Also das auch, mhm, ideologisch ist das relativ schwierig.
Ja, das betraf ja nicht nur die Franzosen, auch die deutschen Kommunisten. Ich kenne es auch aus Schweden und anderen Ländern, wo ich mal länger gewohnt habe. Es war eine völlige Informationskatastrophe, also die wussten alle nicht mehr, was sie glauben sollten und naja, wäre einen eigenen Vortrag wert.
Wäre eine Serie von Vorträgen,
das könnten wir machen.
Also die Auswirkungen waren unmittelbar. Die Kommunisten waren jetzt also Teil des Widerstands irgendwie, aber man wollte sie nicht, weil sie waren ja mit Stalin verbündet und man hat ihnen nicht so wirklich
getraut. Ja, und sie galten als Verräter, weil ja Stalin mit Hitler den Krieg angefangen hatte und da dachte man, die Kommunisten, wer weiß, was Stalin morgen einfällt und für wen sie dann sind. Das war auch so ein Problem.
Genau, und aber auf der anderen Seite gab es jetzt die Möglichkeit, also die, dass die Anti-Nazi-Gruppen sich allmählich organisiert haben.
Genau, mit also genau, vor allem so dieses katholische Milieu in Frankreich hat sich also mit den Linken, mit denen sie 2 Jahre vorher noch nichts zu tun haben wollten, dann doch mal zusammengetan. Oh Wunder. Ja.
Genau, das heißt also, das ist die Phase, irgendwie muss man dann auch mit Leuten, einfach um Impact zu haben, zusammenzuarbeiten, mit denen man vorher nicht so gerne zusammengearbeitet hat. Das bedeutet, dass, ja, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass die Leute, die gemeinsam gekämpft haben, sich vertrauen, auch wenn sie auf unterschiedlichen Seiten vorher gewesen sind. Und dann ging das los mit Sabotage. Das wurde also wirklich auch dann aus London mit organisiert. Und dann ging auch wirklich der Kampf los.
Genau.
Also Piloten nach England rücktransportiert, das war diese Grenze über Spanien. Und nach baute sich auch so ein Informationssystem auf.
Genau.
Ja, und dann kam Stalingrad, wo die Deutschen massiv verloren haben. Das hatte nicht nur nicht nur Impact im Osten, weil das bedeutete nämlich zusätzlich auch, dass das Deutsche Reich 1 Million Franzosen angefordert hat in dem Jahr zur Zwangsarbeit nach Deutschland. Das muss man sich vorstellen, also 1 Million junge Leute ist eine Riesenzahl. Die wollten die rekrutieren, die haben vorher immer so in Hunderttausendern versucht, Leute zu bekommen. Die haben sie auch bekommen, aber von den 1 Million sind dann nur noch irgendwie 50.000 angekommen. Die anderen sind in die Wälder gegangen.
Genau, also, haben sich irgendwie verdrückt. Ein alter Franzose hat mir das mal erzählt, der meinte allerdings auch, so ganz erzwungen war es nicht immer. Es ging auch um Geld und es gab eine riesen Jugendarbeitslosigkeit natürlich. Die Alternative war lange Zeit, in den noch aus dem Ersten Weltkrieg zerstörten nordfranzösischen Gebieten so Wiederaufbau zu leisten. Das war auch sehr unpopulär, aber es ist wieder eine andere Geschichte. Also wie immer, sowas ist ambivalent. Ja? Und alle mussten so gucken, woher weht denn jetzt der Wind, was mache ich denn jetzt? Und änderten das auch manchmal.
Genau,
und
manchmal mussten die Leute auch überleben und dann wurden auch Kompromisse gemacht, auf die sie hinterher nicht, sagen wir mal, unbedingt sehr stolz
waren. Nicht so stolz waren, ja genau.
So, und dann bildet sich halt der Marquis. Ja, und das ist, der Name ist abgeleitet von dem undurchdringlichen Buschwald in Südeuropa.
Also keine Star Trek-Referenz.
Keine Star Trek-Referenz. Die Referenz ist natürlich umgekehrt.
Ja, klar.
Und der Marquis war mehrheitlich links oder kommunistisch. Das heißt, die Leute sind in die Wälder gegangen, haben dann die Unterstützung der lokalen Bauern bekommen. Die waren nicht besonders gut ausgerüstet, alte Waffen, auch deutschsprachige Kommunisten haben sich tatsächlich da angeschlossen und gingen dann irgendwann in der Resistance auf. Also sie wurden gerne gesehen als Kämpfer, aber man hat ihnen nicht so unbedingt getraut. Und ja, es ist aber einer der Mythen, die Grundlage sind für die Selbstbefreiung Frankreichs, dass sich also da wirklich groß auf großer Fläche Widerstand organisiert hat. Ne, was braucht man, wenn man so einen Widerstand macht? Ja, man muss Leute rein und rausbringen. Also es gab Transportmöglichkeiten. Transport kam entweder über London, dann sind also Leute abgesprungen mit den Fallschirmen, Dreiertrupps. Die Funkgeräte werde ich gleich noch zeigen. Man braucht eigentlich Material, man braucht Rückzugsräume. Das heißt, für alle Leute, die hier ans Auswandern denken, ich weiß nicht, wo man im Moment sicher auswandern kann. Da gilt dann
Globalisierung.
Das Netzwerk ist eure Sicherheit.
Und Passfälschen oder Ausweise fälschen waren natürlich ein großes Ding. Ich denke, da gibt es auch viel Kreativität in unseren Kreisen, was so digitale Identitäten angeht und digitale Fotos und Datenbanken. Und also, ne,
genau.
Ich erinnere mich noch an die, früher gab es auch im Kongress immer so eine Fotobude, wo man sich so nichtamtliche Lichtbildausweise ausstellen konnte.
Genau, die dann auch teilweise akzeptiert wurden.
Ja, natürlich. Wunderbar.
Also falsche Identitäten war extrem wichtig für den Transport innerhalb des Landes, weil man wurde auch pausenlos kontrolliert.
Genau.
Und es war ganz gut, wenn man zeigen konnte, dass man irgendwie zu einer Einheit gehörte, die irgendwie wichtig war.
Ja, genau.
Genau. Also, der herausragende Fälscher war da Adolfo Kaminski, von dem sind hier die Beispiele. Falsche Pässe. Genau, freut euch auf die EU-ID. Vielleicht sollten wir einfach aufhören, die Sicherheitslücken in der EU-ID zu kritisieren.
Genau.
Und dann irgendwann sagen, vielleicht kann man das noch für irgendwas brauchen.
Oder diese völlig lächerliche digitale Patientenakte, die irgendwie von irgendwelchen 25-jährigen Mädchen zerlegt wird jedes Mal. Vielleicht sollten wir denen sagen, sie sollen mal noch weiter Lücken sammeln.
Und genau, Beispiele ohne Ende. Also
ja, genau.
Genau, Unterstützung durch die Bevölkerung, Nahrung und Basis für weitere Aktionen ist wichtig. Dann bildet sich Anfang 1943, also nach dem Stalingrad also wirklich den Verlust der Deutschen bedeutet hat, die geheime Armee, die Secret Army.
So ähnlich wie in Polen, da gab es dann auch so die polnische Heimatarmee, so in Frankreich auch. Jetzt gibt es also plötzlich Strukturen und die wussten natürlich auch nicht, wem kann man vertrauen und wer muss wie viel wissen. Die berühmte Need-to-Know-Basis wurde ganz wichtig. Jetzt kommen wieder so Sachen, die man als Informatiker gut kann, nämlich so Systeme designen, so mit Zero Trust, wie wir heute sagen würden. Ne?
Genau, also Zero Trust geht nicht ganz, aber sagen wir mal so, ich muss nicht allen Leuten vertrauen, die ich kenne. Und die haben sich dann so eine Organisationsstruktur ausgedacht, die eigentlich auch von Verbrecherorganisationen im größeren Stil gemacht wird.
Ja, stimmt, das organisierte Verbrechen ist ein wichtiger Verbündeter in solchen Fällen, genau.
Auch das kann passieren, genau. Also es gab Sechsergruppen, also immer fünf Leute und einen Anführer. Davon wurden fünf Gruppen zu 30 zusammengefasst. Und dann gab es Hundertergruppen, also drei von diesen Gruppen plus ein bisschen Organisatorik. Die sind dann so organisiert worden, dass wenn ein Mitglied dieser Gruppen hochgenommen wurde, die anderen noch versucht konnten zu fliehen. Also bei den Italienern gab es die Regel, man sollte doch bei den Verhören wenigstens 8 Stunden durchhalten, damit die Genossen fliehen können. Irgend so eine Regel werden die Franzosen auch gehabt haben, obwohl ich nichts dazu gefunden habe.
Und dann natürlich Plausible Deniability. Also heutzutage hätten die dann so einen Laptop dabei, der auf den ersten Blick an Eldorado Aufstandsbekämpfer ist. Leider ist das erste Untergeschoss.
Genau, es gibt tatsächlich Verschlüsselungsvarianten für Linux-Laptops.
Also was man heute so macht, wenn man in den USA einreist, ne? Genau. Hast einen Laptop drauf, leicht verschlüsselt, bisschen Pornografie und so und einen Google-Account, der erstmal ganz legit aussieht.
Genau, also mit Lux kann man tatsächlich einen Laptop so präparieren, dass man ein Passwort hat, das auf einen anderen Account verweist, auf dem man ihnen dann das bringt, was sie erwarten. Also ein, wie Ayuvo sagt, die üblichen kleineren
Schweine. Für den normalen Zöllner reicht das.
Für den normalen Zöllner reicht das. Hier sind die Leute, die da wirklich herausragend waren. Oben Jean Moulin, der ist tatsächlich eingereist nach Lyon und die Geschichte weiß bis heute nicht, wer ihn verraten hat. Der war da Anführer des französischen Widerstands und der ist, hat die Gruppen dann koordiniert. Der ist gefoltert worden und auf dem Weg ins Deutsche Reich verstorben. Und er hat nicht geredet. Das ist dann immer so etwas, hört sich immer heldenhaft an. Er ist dann auch heroisiert worden,
liegt im Nachhinein. Ne?
Aber im Grunde, ob es klug ist, reinzureisen und sich dann vor Ort zu unterhalten.
Also heutzutage ist das vielleicht, da man nicht mehr so viel in diesem Meetspace erledigen muss, vielleicht auch gar nicht nötig. Und spätestens dann, wenn einer physisch irgendwo hops genommen wird, hat er wohl was falsch gemacht. Dann sollte man vielleicht auch dafür sorgen, dass die Informationen, die die Person dann weiß, dann nicht mehr wichtig sind. Aber naja, sie hatten halt keine Computer und hatten auch noch nicht unsere Konzepte von Informationsverbreitung.
Genau, was sie hatten, waren Flugzeuge tatsächlich. Das ganze französische Gebiet konnte man nicht kontrollieren. Sind also rein mit Fallschirm abgesprungen, immer Dreiertrupps. Und
auch gelandet zum Teil. Also
oder auch gelandet.
Übungen so mit Fackeln irgendwo und dann.
Und auch teilweise wieder gestartet, aber nicht immer. Zwei Offiziere und ganz wichtig waren die Funker. Die haben also solche Funkgeräte dabei gehabt und betrieben und dann dafür gesorgt, dass die Kommunikation mit London und den Gruppen untereinander
funktioniert. Also heute würde man irgendwelche Drohnen betreiben wahrscheinlich. Und so.
Und sie mussten sich relativ schnell bewegen, weil die Deutschen haben natürlich auch Ortungstrupps gehabt und versucht mit Triangulation
haus. Das war auch aus dem Chaos, ne? Als wir in den 80er Jahren gegen die Deutsche Bundespost kämpften, so als CC.
Ja. Die Amateurfunker kennen das noch als Fuchsjagd.
Ja, genau. Und die Post hieß der Gilp. obwohl sie graue Autos hatte bei der Telekom. Na, egal, ich schweife ab.
Genau, ja. Das ging dann also einige Zeit nicht so richtig gut. Irgendwann kam dann wirklich diese Aufteilung. Sie hatten also den Widerstandstruppen in Leute, ihr macht jetzt Aktionen direkt, aufgeteilt und Leute, die auf den D-Day gewartet haben. Und dann kam aber irgendwann von außen der Trigger, dass die Engländer über die Amerikaner wirklich massiv mobilisieren konnten. Das ging dann erst über Afrika, Korsika. Und am D-Day kam dann also die britische Invasion. Und in dem Moment hat de Gaulle dann auch den Befehl gegeben, dass der Widerstand zu mobilisieren ist und dass die Deutschen massiv zu bekämpfen sind. Und dann ging das alles relativ schnell. Also es hat noch ein Jahr gedauert, aber es ist eben dann erfolgreich gewesen. Das heißt, wir haben dann eigentlich die paradoxe Situation, wir haben dezentrale Organisation, die zumindest zentral synchronisiert ist, aber auch massive zentrale Unterstützung gehabt hat. Das heißt, für den Widerstand, der Widerstand alleine aus Frankreich wäre wahrscheinlich nicht erfolgreich gewesen. Und eine Invasion ohne den Widerstand, der in Frankreich schon vorhanden wäre, wäre wahrscheinlich auch nicht erfolgreich gewesen. Also die beiden Komponenten mussten zusammenkommen.
Und der Zeitstrahl ist nicht linear, sondern irgendwann, wie Hopp immer sagt, werden Dinge ganz schnell und ganz dezentral.
Genau, und dann geht alles ganz schnell. Am 3. Juni 1945 gab es dann die provisorische Regierung von Frankreich. Die Kommunisten waren dabei.
Ja, genau.
Und es gab dann tatsächlich auch mit kommunistischer Beteiligung ein Wirtschaftswunder in Frankreich. Wenn ihr also denkt, Wirtschaftswunder gab es nur in Deutschland. Nein. Es gab auch so eine Art Planwirtschaft, die Planification.
Ja, stimmt, genau.
In der 4. und 5. Republik. Also es ist überhaupt nicht gesagt, dass da irgendwie soziale Marktwirtschaft...
Enten 2CV auf Bezugsschein.
Genau, du bist ja ein Besitzer einer Ente.
Ja, genau.
Ja, das war trotzdem dann, also dann brachen auch nach der Glorifizierung die 30 glorreichen Jahre aus. Also es gab sowas wie einen Wohlfahrtsstaat, die Kolonisierung wurde beendet, aber es gab soziale Spannungen. Wenn wir hier nicht drauf haben, sind die Polen, für die ist das leider alles nicht eingetroffen, die sind dann wirklich hinter dem eisernen Vorhang.
Naja, es gab noch so bis 1948 Versuche und dann wurde das in Polen so richtig gequatscht und dann war Feierabend mit.
Ja. Das heißt, die Leute, wegen denen der Krieg eigentlich angefangen wurde, die hatten am wenigsten davon.
Genau. Also das ist tatsächlich so, wenn man so die europäischen Länder sortiert, wer in welchem Umfang gewonnen und verloren hat, dann gibt es da durchaus unterschiedliche Größe der Arschkarte, die man ziehen konnte.
Genau, also das, was wir da sehen, dieses Kreuz ist das Lothringer Kreuz, das ist also der Vereinigte Widerstand. Das ist
von Frankreich, ja genau.
Von Frankreich und das sind alle Gruppen zusammen.
Heutzutage nehmen das die französischen Rechten immer so. Das ist so ähnlich wie die Reichsbürger, die so mit Schwarz-Weiß-Rot auf irgendwelchen Demos rumrennen. Und wenn so Franzosen mit dieser Fahne heutzutage rumrennen, dann ist das meistens zweifelhaft.
Ja. Genau. Was dann noch passiert ist, sie mussten die Epuration beenden. Das heißt, es gab dann Lynchjustiz gegenüber den Kollaborateuren. Das war dann... da wusste man nicht so genau, wer gehört eigentlich dazu.
Nein, wie immer, da wurden dann Rechnungen beglichen, die mit der Tätigkeit des Betreffenden nicht viel zu tun hatte. Ja. Also das menschlich allzu menschliche. Da wurden dann halt Leute irgendwo denunziert und irgendwo weggesperrt, weil jemand deren Wohnung haben wollte oder so. Das kannte man auch aus der Sowjetunion, ja.
Genau. Warum haben wir euch das alles erzählt? Weil wir wollten mal mit diesen Widerstandsmythen aufräumen. Widerstand ist, wenn wir dieses oder jenes machen. Und Revolution rufen ist kein Widerstand. Was man halt merkt, ist, man braucht irgendwann breite gesellschaftliche Unterstützung. Das Ganze muss koordiniert sein. Wenn man unter Besatzung ist, braucht man Hilfe von innen und außen. Ganz viel technische Expertise, Transportnetze, Kommunikation. Irgendwann ist dann auch der Punkt gekommen, wo man mal mutig sein muss. Entschlossenheit. Braucht trotzdem mal kühlen Kopf und Gelegenheiten. Und was wir nicht brauchen, ist romantische Verklärungen und sinnloses Heldentum. Das ist, zu Helden wird man erst im Nachhinein erklärt. Das ist nichts, was man planen soll. Das ist eher ungut. Was würden wir heute machen? Wir versuchen uns international zu vernetzen.
Genau.
Vielleicht Chaos-Orte überall.
Genau. Hackerspaces.org.
Wir bauen Transportnetze, was man sagen kann, DNS und HTTPS kann man nicht abschalten.
Stimmt.
Das geht gar nichts mehr. Man kann es versuchen, aber es geht alles nur temporär. Man kann alles über HTTPS und DNS tunneln. Mhm. Kameras, die überall aufgestellt werden, also Industrial Devices, IoT, die Abkürzung hat es nicht geschafft,
genau.
Weil Device Industrial IoT ist angreifbar, das sehen wir gerade im Spiegel in Moskau, also im Prinzip
ja, genau.
Ist es alles offen. Mhm. Das Sinoa-Kartell hat das FBI beobachtet
auch
in
Hack,
Mexiko. Ja. Mhm. Wir warten auf den Palantir-Hack. Das genau. Wird sich. Ah, da seid ihr.
Hockhase, guten Tag. Ja.
Dann die spannende Frage: Kann man eigentlich EuID-Token teilen? Da hat sich auch noch keiner mit beschäftigt. Am besten ist es natürlich, wenn man eine rechte Machtübernahme komplett verhindert. Das wäre eigentlich der Best Case. Und damit sind wir auch fast pünktlich am Ende.
Ja, wir so 4 Minuten vorher.
4 Minuten
nur
vorher.
Minimal überzogen. Vielen Dank, Ayuvo und Thomas.
Dankeschön.